Pool.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 370. Episode des Podcast Freiburg. Am Tag nach einem, sagen wir, leicht vergessbaren Spiel in Pilsen. Es ging 0-0 aus, es ist noch nicht mal 24 Stunden her. Ich habe die Hälfte von dem Spiel, was gestern passierte, schon wieder vergessen. Geht's dir ähnlich, Mischa, oder ist anders?
Nee, mir geht's sehr ähnlich. Hi, Patrick. Also man könnte ja sagen, das Spiel lebte von der Spannung, aber irgendwie mit dieser langen Ligaphase und so habe ich das Gefühl, da hat man dann nicht mal das Gefühl, hier kommt es jetzt wirklich auf jeden Punkt oder jedes Tor an und so. Und wenn dann eben, ja, so dieser Spannungsgrad auch ein bisschen rausgeht, dann fühlt es dann halt doch irgendwie an wie so ein, ja, eher tristes Spiel, spät November. Weil man kann Schlimmeres erleben als langweilige Europa-League-Spiele, ne? Aber.
Ja, das ist definitiv so. Musste ich mir gestern auch immer mal wieder vor Augen führen. Für mich war die Spannung dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen, dass ich gesehen habe, dass Midtjylland hinten liegt und ich dachte, es wäre schon sehr cool, wenn man Tabellenführer wäre nach dem 5. Spieltag. Es ist jetzt aber auch wirklich nicht so dramatisch. Hauptsache in die Top 8, das fände ich immer noch ein gutes Ziel. Da hat man immer noch viel in der eigenen Hand mit Heimspiel gegen Salzburg und Tel Aviv. Und Lille auswärts ist jetzt nach den Vorerfahrungen Nizza und Bologna auch nicht so, als müsste man hinfahren und sagen, da haben wir auf jeden Fall verloren. Genau. Aber man muss schon sagen, schon ein Gegensatz zu anderen Europa-League-Spielen diese Saison, die sich meistens davon abgehoben haben, dass sie einfach spielerisch sehr viel mehr Freude gemacht haben als im Bundesliga-Alltag.
Ja, das würde ich auch sagen. Ich habe Bologna jetzt gar nicht mehr so gut im Kopf. Das war das einzige Unentschieden vorher, ne? Das war ausgeglichener, aber eigentlich auch okay, oder?
Ja, voll.
Und die anderen Spiele haben ja richtig Spaß gemacht.
Ja. Darf es auch mal geben, ne?
Ja.
An der Stelle noch ganz kurzes Housekeeping. Es soll nochmal darauf hingewiesen auf die Folge zu den SC Frauen, die diese Woche rauskam. Finde ich, ist wieder sehr gut geworden. Kann man sich einstimmen auf die letzten 3 Saisonwochen, die es dort gibt, bevor es in die Winterpause geht. Und natürlich wieder der Hinweis an der Stelle, ihr könnt das, was wir hier tun, unterstützen über die Links in den Shownotes, um uns etwas durch die englischen Wochen zu tragen und dann auch noch durch einige Sachen, die in Richtung Winterpause kommen. Da kann ich jetzt mal ein bisschen anteasern. Wir werden natürlich wieder eine Hinrundenanalyse machen, wenn wir die irgendwo unterbekommen. Es soll wieder eine ehemalige Folge geben. Das hängt geil. Aktuell gerade ein bisschen an meinem zeitlichen Struggle. Ich habe mit Paddy schon mal die Tage geschrieben. Das ging mir irgendwie hin. Und es wird eine Sonderfolge geben. Das ist jetzt seit letzter Woche fertig beschlossen zum Thema der NS-Studie, die der SC in Auftrag gegeben hat, weil das Buch, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, was eine sehr peinliche Vorbereitung ist, Spiel bei der Geschichte, heißt es, glaube ich. Ich schaue das nach, wir schreiben.
Warte. Ja, ich kann jetzt leider nicht einspringen.
Ne? Ja. Es wird jetzt nebenher gegoogelt, wir machen hier keine Schnitte, sondern machen das in der Spiel bei der Ideologie, heißt das natürlich.
Ja.
Spiel, ja, genau.
Geschichte, ja, passt.
Knapp vorbei. Zu dem Buch wird es eine Sonderfolge geben, nämlich diesbezüglich, dass das jetzt ein Jahr draußen ist und was der SC Freiburg eigentlich draus gemacht hat und wie viel diese Studie eigentlich überhaupt in die Tiefe gegangen ist. Oder ob man da seinem Auftrag der Aufarbeitung der eigenen NS-Geschichte vielleicht nicht ganz nachgekommen ist. Genau, wird auch
Spielball
zwischen den
ja
Jahren
so eine Sache, ne?
Ja, genau.
Klingt passiv.
Ja. Wir waren noch keine Täter, wir alle nicht in Deutschland. Naja, ich glaube, das lassen wir jetzt nicht in der Grundsatzdiskussion ausarten. Gehen wir zurück nach Tschechien. Und bevor wir in sportliche Reihen gehen, würde ich sagen, Julian, Nick und Paddy waren zusammen in Pilsen und in Prag unterwegs. Und die Nachricht, die ihr gleich hört, moderiert Julian auch an mit: Hier melden sich Julian, Nick und Paddy. Zu hören bekommt ihr nur Julian. Da gibt euch einen kurzen Reisebericht und den hört ihr an der Stelle.
So, hallo aus Prag. Wir sind zu dritt, Nick, Paddy und ich, und melden uns am Tag nach dem Spiel mit einem kurzen Bericht zum Spiel gestern in Pilsen. Wir waren auch schon relativ früh in Pilsen, haben uns ein bisschen umgeschaut. Der Fantreff war auf dem Weihnachtsmarkt, das war sehr fun. Insgesamt schon da sehr viele Freiburger da, einige ohne Tickets. Also wirklich deutlich mehr, als ich erwartet habe, die da noch gesucht haben und so. Und ja, also 2 Stunden vor Spielbeginn war der Fanmarsch. Das war richtig gut, richtig laut und hat ziemlich Spaß gemacht, auch wenn es ziemlich durch den Matsch ging. Erster Einlass war dann wieder super nervig, wie jetzt so oft in Europa. Uns hat es jetzt nicht so schlimm erwischt wie andere Vereine oder eben den SC selbst schon bei anderen Spielen, aber es hat einfach wieder ewig gedauert. Irgendwie 90 Minuten vor Beginn los und nach 45 Minuten war so ein Drittel drin. Dann haben sie es beschleunigt, weil sie immer dann erst merken, dass es nicht aufgeht. Und ja, drin dann auch nur ein einziges Fenster für den Bierverkauf. Das war alles ein bisschen anstrengend, aber dafür kostet das Bier hier 2 Euro und der Pfand auch 2 Euro. Das lässt sich dann verkraften. Insgesamt immer noch weniger als ein Bier in Freiburg. Stimmung war super, war sehr schön. Es gab einen zweiten Gästeblock quasi direkt neben der Gegengerade, wo dann sich alle versammelt haben, die mit Anführungszeichen neutralen Tickets reingekommen sind, die dann aus dem Gästeblock auch noch weiße Ponchos bekommen haben. Sah mega gut aus. Sieht man vielleicht auch auf ein paar Videos. Und Gästeblock fand ich war sehr gut drauf. Heimfans habe ich nicht so groß gehört, aber die hatten eine Choreo und ich habe sie öfter mal die komplette Tribüne springen sehen. Also war zumindest auch nettes Stadion und so. Spiel werdet ihr hier besprechen, aber war langweilig. Freue mich über den Punkt. Die Mann-Sammelchance wäre geil gewesen. Die war auf jeden Fall das Highlight des Spiels. Und genau. Danach, Abgang war problemlos. Es gab noch einen Pavel Krimasch Sprechgesang im Gästeblock, weil der wohl im Stadion war, auch in der Stadt wohl war an dem Tag. Das hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, er hat ein bisschen was gehört. Legende. Und ja, wir suchen jetzt noch mehr geiles tschechisches Essen und Pilz. Viel Spaß noch mit der Folge. Ciao, ciao.
Gut, vielen Dank, ja. Julian.
Ja, mich hat es ja ein bisschen geärgert, dass ich da nicht mitgehen konnte. Ich bin da geografisch am nächsten dran. Für mich wäre es echt kein großes Ding. Aber ich kann da halt nicht einfach so Urlaub nehmen. Ne? Das ist ärgerlich. Es ist ja auch kalt. Also ich hatte aber ganz kurz Fenster offen, um dann so ein bisschen Stadionatmosphäre reinzubekommen. Aber für mehr hat es leider nicht gereicht.
War es ähnlich kalt in Leipzig gestern?
Ja, ich weiß es gar nicht, wie kalt es dort war, ne? Aber sah nicht so warm aus.
Ja, ich wäre auch tatsächlich gerne gefahren. Es hat sich aber zeitlich auch nicht darstellen lassen. Es gab schon Pläne. Ich habe einen guten Freund in Franken, wo ich auch dachte, den könnte ich einfach besuchen. Den besuche ich jetzt stattdessen in 2 Wochen, weil es da besser klappt. Aber naja, nach Lille möchte ich zumindest fahren. Das wird dann meine erste europäische Auswärtsreise, weil das steht bei mir auch noch aus.
Okay.
Zu Pilsen vielleicht, um einmal kurz den Ball aufzugreifen. Ich finde es immer mal wieder schön, wenn man europäisch bei Teams spielt oder in Ländern spielt, wo Fankultur noch nicht tot ist. Mhm. Und ich fand, also Julian sagt in der Audio zwar, dass er den Heimblock nicht großartig gehört hat, was wahrscheinlich dran lag, dass der Gästeblock auch relativ laut war. Aber ich fand schon sehr, sehr cool, einfach so ein Spiel zu haben, wo beide Seiten durchsupportet haben. Das gibt mir immer was.
Ja, ich fand das eigentlich auch ganz gut. Ich höre das dann ja immer auf Stadionton, weil RTL Plus bietet das an. Das finde ich sehr gut. Und ich fand auch die Pilsen-Fans, ich meine, das Mikrofon vom Vorsänger war sehr laut. Das finde ich immer ein bisschen komisch, wenn man das so stark hört, dass die Fangesänge dann so angestimmt werden. Aber das ist ja in vielen Stadien so. Und ich wusste das eigentlich auch gar nicht so richtig, wie es in Tschechien ist. Ich hatte, weiß nicht, das Liberec-Spiel hatte ich nicht mehr so im Kopf, wie das fankulturmäßig war.
Nee, hatte ich nur noch im Kopf, weil da Francis Coquelin sein einziges Tor für Freiburg gemacht hat. Hm. Ja. Hattest du Spieler von Pilsen? Nee, wir hatten schon nach der Bayern-Folge, ne? Also ja. So richtig auffällig waren vorher niemand. Wydra kannte ich halt aus seiner Premier League-Zeit, der die erste Halbzeit als Kapitän gespielt hat. Gibt's denn jetzt Spieler, wo du nach dem Spiel sagst, boah, die werde ich vielleicht ein bisschen im Auge behalten?
Gute Frage. Also so richtig im Auge behalten weiß ich jetzt auch nicht. Dafür habe ich sie gar nicht angeguckt. Ich fand den Torhüter halt gut. Mhm. Ich sehe gerade, der ist 24.
2,05 Meter groß.
Ja, krass, ne? Florian Wiegele. Obwohl, hier steht 1,97.
Oh, dann war das eine Falschinfo von... Also RTL hat gestern gesagt 2,05 Meter.
Also er sah, finde ich, auch richtig groß aus. Hast schon recht. Ja, ich fand, ich weiß nicht, die beiden Stürmer vorne fand ich eigentlich auch irgendwie ganz gut. Und so, aber insgesamt, die Mannschaft wirkte, fand ich insgesamt halt gut organisiert. Vom Gesamteindruck her dachte ich, das ist ganz gut. Und ansonsten ist halt auch, würde ich sagen, wieder am meisten aufgefallen. Hattest du denn irgendeinen, wo du dachtest, ah, krasser Spieler?
Also ich habe auf Dorosinmi ein bisschen geguckt, weil der war ja schon mal fast in Frankfurt in dem Sommer, als sie Kolumuani geholt haben. Und ist dann irgendwie wegen Kniebeschwerden durch einen Medizincheck gefallen und ist jetzt immer noch in Tschechien. Das ist weird. Suare fand ich krass. Aber einfach nur, weil diese zwei, drei Linksschüsse mir so im Kopf geblieben sind, weil ich kann da immer was, irgendwie finde ich Mensch, ich finde Spieler mit linker Klebe, das ist immer was Besonderes. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber ich finde das immer cool. Hm. Sonst würde ich dem eigentlich zustimmen. Ich fand's, vielleicht wollen wir an Pilsen einmal kurz erzählen, wie die so taktisch aufgestellt waren, weil oder was, wie die taktischen Spiele angegangen sind, weil das erzählt auch, finde ich, relativ viel von dem Spiel.
Ja, oder
wollen wir mit oder ohne Ball starten?
Oder wollen wir kurz noch die Freiburger Aufstellung noch?
Klar,
ja, machen wir. Dann können wir nämlich gleich gut ins Spiel rein starten, glaube ich, danach. Ja. Genau, also Freiburger Aufstellung. Gab es da irgendeine Überraschung für dich? Ich meine, wir hatten jetzt also es war klar, Makengo, Rosenfelder und
Dingschi
sind ausgefallen. Gut, dann war klar, dass Günther spielen wird. Oder hast du gedacht, dass Treu von Anfang an auf links geht?
Nee. Und also ich dachte schon, dass Günther spielt, deswegen hat mich dann auch Kübler nicht überrascht, weil man dann Treuer als Einwechsler für beide Seiten hatte. Gerade weil Rosenfelder auch nicht im Kader war.
Ja. Adamu ist wieder reingerutscht. Der hat in Bayern halt gar nicht gespielt, deswegen dachte ich schon auch, er ist interessant, aber er hat mich auch gefreut. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass das vielleicht auch Formgründe hat, dass der da gar nicht gespielt hat. Aber vielleicht war es jetzt auch einfach, erleben wir jetzt halt so Rotationssachen am Ende des Jahres.
Genau, und ich fand es auch logisch, dass man, du hast vorhin gesagt, die lange Ligaphase und die gute Ausgangssituation, wo es ja eigentlich egal ist, ob du Erster oder Achter wirst, also nicht ganz am Gegner, den man dann kriegen kann, aber im Großen und Ganzen. Deswegen fand ich es eigentlich logisch, dass das Spiel ist, in dem man Osterhage versucht, Spielrhythmus zu geben. Von dem her kam der Start, ist für mich auch nicht überraschend.
Ja. Ja.
Genau.
Genau. Okay, dann mit Pilsen, weil ich fand das eigentlich wirklich sehr interessant, wie die gepresst haben.
Ja, mach du mal Pilsen gegen den Ball. Ich habe nämlich auch noch ein paar Gedanken zu Pilsen mit Ball.
Ja, voll gut. Also, weil ich finde, das sagt halt auch einiges über Freiburgs Spielaufbau aus. Weil was Pilsen gemacht hat, war schon ein relativ hohes und durchaus auch so mannbezogenes Pressing. Und man kennt es ja beim Freiburger Aufbau, ne? Dass halt Atubolo hat den Ball und Ginter und Lienhardt schieben schon sehr weit raus eigentlich. Also es sind nicht ganz Außenverteidiger, aber halt echt weit auseinander. Und was man dann normalerweise sieht, ist, dass dann die Innenverteidiger entweder sich ganz zurückziehen, die Stürmer meine ich, die gegnerischen Stürmer sich ganz zurückziehen, oder sie laufen halt vom Innenverteidiger auf Atubolo. Und Atubolo chippt den Ball dann drüber zu Lienhardt, dann spielen die so ein bisschen hin und her, tiefe Ballzirkulation, bis die Stürmer sich so ein bisschen hin und her gerannt haben und man gerne mal Ginter oder Lienhardt in eine Situation bringt, in der die erste Kette überspielt ist, man nach vorne gehen kann und der Angriff ausgelöst wird. Ich weiß jetzt nicht, ob sich Pilsen das so genau angeguckt hat. Auf jeden Fall war es das erste Team, das ich gesehen habe, die gesagt haben, nee, wir nehmen denen halt diese Lienhardt-Ginter-Geschichte weg. Also Atubolo wird nicht angelaufen, das Zentrum wird nicht zugemacht, sondern wir gehen halt diese Breite der Innenverteidiger mit und halten diese Breite und wollen einfach nur nicht, dass der Ball auf die beiden gespielt wird. Und also das war halt interessant, weil man dann so sich angucken konnte, was macht Freiburg dann. Es gab dann so ein paar typische Muster, die man gesehen hat. Entweder Atubolo hat halt den langen Ball gespielt. Das ist dann ist schon auch häufiger passiert. Oder es ist halt ein Mittelfeldspieler zurückgefallen. Manchmal sogar Suzuki, Yuito, aber häufig halt Eggestein oder Osterhage. Währenddessen sind dann entweder Ginter oder Lienhardt nach vorne gelaufen und dann sollte dann praktisch über die Mitte auf den Innenverteidiger gespielt werden, der dann halt an seinem Gegenspieler vorbeiläuft. Und das hat dann auch, also das hat am Anfang, würde ich sagen, sogar halbwegs gut funktioniert. Also beide Formen. Genau, das war dann so ein bisschen. Ich weiß nicht, also ich glaube, darauf konnte sich Pilsen sicher nicht vorbereiten, weil ehrlicherweise, ich habe das halt auch noch nicht so oft gesehen, dass Freiburg dann halt trotzdem so stark auf Ginter und Lienhardt spielt. Und das hat für mich vor allem auch gezeigt, wie wichtig die beiden in Schusters Aufbauplan sind. Das war mir so bewusst, war mir das gar nicht.
Voll. Ich würde aber auch sagen, dass dann so eine Gegenreaktion später gefehlt hat, als sich Pilsen dann darauf eingestellt hat. Dann hat man ja ein paar Mal auf diesen Passweg spekuliert und den auch abgefangen. Und ich finde, es gab eigentlich relativ offensichtliche Muster, mit denen man das hätte killen können. Also wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, man lässt Eggestein konsequent abkippen und baut dann im 3-2 auf und schiebt die Außenverteidiger hoch, dann hätte ich erstmal sehen wollen, dass Pilsen dann sagt, okay, wir schieben mit beiden Sechsern auch gegen Juito und Osterhage nach und gehen dann hinten ein 1-gegen-1 ein von unserer Dreierkette gegen die drei offensiven Freiburger. Das hätte, ich glaube, ich weiß nicht, ob Pilsen das mitgemacht hätte, aber hätte man sich potenziell damit langen Bällen auch in gute Positionen gebracht. Und das ist allgemein so ein Ding, vielleicht auch um Pilsen mit Ball zu erzählen.
Darf ich da ganz kurz nochmal rein? Also bevor du mit dem, weil ich, es fällt mir auch, also nur um es festzuhalten, mir ist auch aufgefallen, dass Eggestein kippt zwar manchmal ab, aber eigentlich nie in der ganz tiefen Ballzirkulation. Also da macht man das dann schon irgendwie mit Atubolu. Ich glaube halt auch mit dem Gedanken, dass man ihn einbauen möchte wahrscheinlich, obwohl man dann halt ja so eine Art Viereraufbau hätte und so. Das ist sicher auch interessant, aber also mir fällt es gerade auch auf, dass unter Streich hatten wir halt irgendwie so 4-5 Aufbaumuster, die man irgendwie gut kannte und auch mit ganz unterschiedlichen, mit ganz unterschiedlichen bekannten Muster. Bei Schuster scheinen, also vielleicht muss man sich halt von diesen Streichmustern verabschieden. So, genau, es gibt keine tiefe Ballzirkulation mit einem zurückgezogenen Mittelfeldspieler. Obwohl ich auch denke, man kann es halt mal probieren, ne?
Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, es ist auch ungewöhnlich, dass man das so konsequent gegen sich bekommt. Ich glaube, Freiburg hat das gegen Stuttgart so gemacht dieses Jahr, dass man Nübel so komplett ignoriert hat. Oder dann teilweise, wenn die Abwehrreihe im Aufbau war, hat man Chabot komplett ignoriert, weil die meisten Mannschaften in der Bundesliga, die mit Mannbezug pressen, laufen halt durch auf den Keeper und gehen dann ein, dass man hinten mal kurz -1 ist, weil man das mit Rückfallbewegungen dann normalerweise aufgefangen bekommt, weil der Ball ist ja lang genug in der Luft, wenn man einfach probiert, rüber zu spielen. Und dieses konsequente einfach, okay, es ist uns egal, ist ungewöhnlich. Und ich fand es vor allen Dingen krass, dass Pilsen sich dann darauf auch einstellen konnte, als Freiburg in der zweiten Halbzeit gesagt hat, hey, wir sehen das jetzt und deswegen bringen wir jetzt Matanovic, um einfach zu sagen, okay, wir lassen uns auf dieses Warten nicht ein, sondern wir spielen einfach früher lang und haben da einen besseren Zielspieler. Dann hat Pilsen nämlich auch ein bisschen angepasst, um diese langen Bälle schwieriger zu machen. Also ich fand die auch sehr, sehr reif in den Entscheidungen, was sie gegen den Ball machen. Und offensichtlich sehr gut eingestellt auch auf das, was Freiburg so an Mustern zeigt.
Ja, ich hatte das Gefühl, das bestorganisierteste Team auf jeden Fall gegen den Ball in der Europa League bisher.
Ja, würde ich auch über alle drei Saisons sagen.
Stimmt tatsächlich, ja. Was irgendwie krass ist, ne? Weil ich meine, individuell haben die jetzt nicht ganz so viel zu bieten. Also ich finde, es sind jetzt auch keine Blinden, die da spielen, sondern, also das hat mich auch manchmal so positiv überrascht. Aber ja, ich meine, also so man versteht, warum die so gut dastehen auf jeden Fall.
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich habe mit dem Ball nicht so geguckt auf jeden Fall.
Ja. Ich hatte das Gefühl, Freiburg hatte ein bisschen Probleme, sich darauf einzustellen, was Pilsen macht. Also sie haben im 3-4-1-2 aufgestellt und das ist allerdings sehr, sehr offensiv. Also Memic und Nadu, die beiden Schienenspieler waren, sind beides auch ihr Offensivspieler. Und das hat dann schon teilweise dadurch, dass Wydra auch sehr, sehr offensiv positioniert war, war das so ein bisschen 3-2-5 dann mit Ball von Pilsen. Und Freiburg hatte dann so ein bisschen ein Problem, dass man, glaube ich, nicht so richtig wusste, was man damit machen soll. Weil, also Durusinmi und Soare waren so im klassischen Freiburger Mannbezug, halt bei Lienert und Ginter. Und Osterhage und Eggestein, waren so ein bisschen auf Cher von Valenta, auf die Doppelsechs. Und Vidra war dann häufig so hinter den beiden. Und irgendwie wusste man nicht so richtig im Zentrum, okay, wer ist der Zugriff für wen? Und ich habe nicht so ganz verstanden, warum sich Freiburg da so schwer getan hat, weil wir haben so häufig dieses Jahr gesehen, dass man gegen den Ball 4-1-4-1 gespielt hat. Und mit einem 4-1-4-1 hättest du automatisch diesen Mannbezug wieder hergestellt. Dann hättest du mit Juito und Osterhage die Doppelsechs gepresst, hättest Best und Grifo draufschieben lassen auf die äußeren Innenverteidiger und dann wärst du wieder in deinem Mannbezug gewesen. Stattdessen hat man irgendwie versucht, glaube ich, vorne wieder +1 anzulaufen, was gar nicht so unüblich ist für Freiburg. Aber wenn Freiburg +1 anläuft, vorne ist normalerweise beim Gegner irgendwo was auf dem Flügel frei, weil man da dann halt meistens, keine Ahnung, gegen 4-2-3-1 oder so ist irgendwie eine Verlagerung, dann ist ein Flügel frei und dann schiebt man da hin. Mhm. Bei Pilsen war es aber so, dass immer jemand im Zentrum frei war, hinter der Freiburger Pressinglinie. Und dann waren die Abstände da so riesig, dass man immer wieder offene Zwischenräume hatte. Und vor allen Dingen die letzten 20 Minuten der ersten Halbzeit hat man die gar nicht geschlossen bekommen.
Ja, das war auch, also ich meine, Pilsen hat dann häufig auch irgendwie so lange Bälle gespielt und dann waren die zweiten Bälle, dann konnten die aber halt irgendwie einfach so einsammeln, mit Dynamik dann auf die letzte Linie zulaufen. Das fand ich auch krass offen eigentlich. Ja. Irgendwie schwierig, weil ich glaube, also es ist halt irgendwie auch nicht beschissen genug gelaufen, um zu sagen, okay, man also agiert jetzt passiver,
ja,
um es dann so richtig dicht zu bekommen und dann halt vorne keinen Druck drauf zu bekommen und dann, ja, aber es lief halt auch nicht gut genug dafür, dass man da jetzt irgendwie das bessere Team gewesen wäre, was man ja individuell wahrscheinlich trotzdem irgendwie ist, ne? Ja.
Ja, für mich ist es ein bisschen, ich glaube, wir waren halt unfassbar verwöhnt von Christian Streich. Und deswegen ist es für, glaube ich, für mein Empfinden auch schlimmer, als es tatsächlich ist. Aber tatsächlich ist Ingame-Coaching von Schuster ist für mich echt seine krasseste Schwäche. Also wenn sein Plan A ist oft ganz gut. Also das merkt man, finde ich, auch dran, dass man diese Saison sehr häufig eine gute Anfangsphase spielt. Aber er ist nicht so gut darin, dann drauf anzupassen, wenn der Gegner nochmal eine gute Anpassung macht oder wenn der Gegner ihn von Anfang an überrascht. Das ist schon was man früher einfach als krasse Qualität hatte, wo man jetzt schon sehr in seine Muster gezwungen ist, mit dem man anfängt.
Ja, also ich glaube,
kann man auch lernen, ne?
Stimmt.
Also,
ja, genau.
Genau.
Junges Trainertalent haben wir da. Ja.
Ich würde aber trotzdem sagen, dass, also ich war eigentlich in der ersten Viertelstunde ziemlich optimistisch.
Weil, ich fand's richtig gut.
Ja, es ist halt, also man muss auch sagen, also wenn man das Pilsener Pressing überspielen konnte, war man halt auch sehr schnell dann in echt guten Räumen, weil Pilsen auch ein bisschen das Problem hatte bei der defensiven Rückfallbewegung.
Also ich meine, die ersten 15, 20 Minuten würde ich sagen, dass Freiburg hatte halt so 3-4 geile Angriffe, Pilsen hatte nichts,
ja.
65% Ballbesitz und ich hatte dort auch wieder das Gefühl, dass Freiburg im Zweikampf so voll überlegen ist einfach, dass wenn es so ins 1 gegen 1 geht, dass die Pilsener dort dann ordentlich Probleme bekommen. Deswegen hat es mich schon noch überrascht, dass dieses Spiel dann so gekippt ist und Pilsen dann später wirklich die bessere Mannschaft wurde. Aber ja, genau, da am Anfang gab es halt echt 10. Ich fand halt dieses Adamu-Hacken-Ding irgendwie richtig gut.
Das war so clean, das traut man ihm gar nicht zu, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall. Suzuki hatte ein paar gute Szenen. Also es war da echt eigentlich dann, dass man mit den langen Bällen in Situationen reingekommen ist, die so viel Dynamik hatten, als wären es so Kontersituationen eigentlich, obwohl es aus dem eigenen Ballbesitz heraus war. Da dachte ich schon, krass, da könnte schon früher oder später ein Tor fallen.
Ich war mal wieder, also Niklas Beste gehört jetzt, also der muss jetzt mal ein Tor schießen. Der hatte auch in der ersten 20 Minuten, ich war dreimal so frustriert, weil es gibt einmal, ich glaube direkt nach 5 Minuten hat Adamu den Wechsel nach rechts frei und spielt den Ball ein bisschen zu kurz, sonst kann Beste ins 1 gegen 1. Die Günther-Chance, die du erwähnt hast, da wäre Beste rechts vielleicht sogar eine Option gewesen. Mhm. Und kurz darauf spielen Eggestein und Grifo einen Doppelpass und Beste ist wieder auf rechts komplett frei und Eggestein spielt den Pass in den Fuß vom Pilsener. Und ich dachte mir jedes Mal so, boah, jetzt gib dem Mann doch mal einen freien Abschluss. Das ist
Und dann hat er sich mal irgendwann mal einen freien Abschluss genommen, ne?
Ja.
Und da dachte ich, es war vielleicht auch nicht die beste Option.
Ja.
Ha. Ja, egal. Ha.
Aber ich fand Adamu echt gut zu Spielbeginn. Ja. Hat auch noch mal diese eine richtig schöne Stürmerbewegung nach einem Dienert-Einwurf, wo es die Ecke dann gibt.
Stimmt. Ja. Ja, genau. Da legt er sich den Ball vorbei, oder? Ist das dies? Ja, genau, ist die Szene, ne? Und nimmt dann einen komischen Abschluss, aber gut aufs Tor bekommen und so. Ich hatte auch das Gefühl, Adamu ist richtig gut im Spiel.
Das war eine zweite Szene.
Ja, ne?
Genau, und die erste war nach einem Einwurf Osterhage verlängert und dann dreht er sich so um den Spieler rum und er fälscht den noch mit der Fußspitze ab dann zur Ecke.
Ja.
Ans Außennetz, ja.
Und ich habe da auch gedacht, weil Adamu hat ja manchmal Probleme, sich in Abschlusssituationen zu bringen. Und dort hatte er eben diese 2 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er noch einen dritten hatte. Und das fand ich auch gut. Also so, ich war in diesen 20 Minuten, war ich vollauf zufrieden und hatte eigentlich tendenziell das Gefühl, weil ich meine, Anfangsphasen sind ja meistens ein bisschen schwieriger und was Chancenerarbeitung angeht und so. Und da war ich total optimistisch für dieses Spiel und war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass Freiburg das mit 1-2-3-0 gewinnen wird.
Ja.
Und dann kam es anders. Weißt du, was passiert ist so richtig?
Ich kann es dir nicht so richtig erklären. Ich wollte noch ein beste Thema kurz machen. Ich finde seine Flanken von rechts nicht toll. Ich habe immer das Gefühl, er braucht eigentlich dieses Tempo, um dann aus der Dynamik zu flanken. Und wenn er von rechts flankt, muss er immer nach innen drehen und dann so halb aus dem Stand flanken. Und die sind immer einen Tick zu kurz. Ich glaube, er wird es noch lernen, weil sein linker Fuß ist gut genug. Und er spielt die Position jetzt noch nicht so lange. Aber das nimmt schon ein Stück weit von seiner Gefahr weg.
Ich find's auch krass eigentlich. Also ich find's echt krass, dass man gesagt hat, man zieht's durch mit Beste auf rechts. Weil ich auch das Gefühl habe, das ist ein linker Flügel, all seine Abläufe sind so. Und
aber ja, ich finde, es wird auch immer besser.
Auf jeden Fall, das wird immer besser. Und ich bin auch gespannt, vielleicht wird er irgendwann dort auf der Seite ja wirklich besser als auf der anderen Seite. Oder gleich gut. Aber das ist schon ein krasses Experiment, das man da irgendwie auch vollführt.
Genau. Woran wird schlechter? Ich glaube, Pilsen erzwingt mehr mit langen Bällen, das, was du vorhin beschrieben hast, und dann diesen Kampf um zweite Bälle, und man ist da einfach nicht so gut an dem Tag. Ja. Was eigentlich schade ist, weil Osterhage mit auf dem Feld ist. Ich finde es jetzt auch nicht ultra schlimm, der ist auch aus dem Spielrhythmus draußen. Und vor allen Dingen, Passqualität im Zentrum. Das war in der Phase richtig, richtig mies. Also, und auch in der zweiten Halbzeit teilweise. Also, man hatte dann immer wieder so Situationen, wo der Ball dann doch zu einem geflogen ist. Und dann hattest du aber wieder Ballverluste, weil du Fehlpässe aus wenigen Metern einfach in die Füße von Gegnern gespielt hast. Ja. Das war ein bisschen, also, das war dann auch ein bisschen ernüchternd über eine gewisse Zeit hinweg.
Ja, also, das ist ja ein bisschen witzig, weil man, also man sieht so ein bisschen den Grund dafür, warum Ginter und Lienhardt diese große Rolle spielen im Aufbau, wie sie spielen. Aber um sie jetzt ins Spiel zu bringen, hätte man in diesem Spiel halt Mittelfeldspieler gebraucht, die voll passsicher sind, ne? Aber man hat die nicht, deswegen braucht man ja Ginter und Lienhardt so dringend. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt eine alte Diskussion so ein bisschen. Höfler ist halt nicht mehr so da, wie er mal da war.
Aber ich finde, es wurde besser in den 25 Minuten mit Höfler. Also es wurde jetzt auch nicht chancenreicher dann nochmal für Freiburg, aber man hatte dann ab dem Moment wieder mehr Kontrolle.
Ja. Ja, genau. Aber mit Eggestein und Osterhage hat man halt jetzt keine Spieler, die so metronomartig Bälle verteilen und da immer einen perfekten Pass machen. Und mit Mansambi und Yuito hat man zwei Spieler, die eine sehr gute Passqualität haben. Aber es sind auch keine Spieler, die halt so eine komplette Sicherheit ausstrahlen, sondern es sind halt irgendwo auch Risikospiele, die man vielleicht auch nicht unbedingt gerne diese Bälle spielen lässt, wie sie da gebraucht wurden, ne? Also mit dem Blick zum Tor und dann links oder rechts rausspielen. Bei Yuito ist es ja einmal auch ordentlich schief gegangen in der zweiten Halbzeit.
Ja, ich finde, man merkt es auch so ein bisschen. Man hat ja in der ersten Atobolo-Saison, in der letzten Streichsaison, hatte man die Ansätze von dem, was man jetzt von Atobolo auch häufiger gesehen hat, nämlich so ein bisschen dieses Stuttgart-esk, so wie Nübel dann einfach wartet und wartet und wartet, damit er eine Situation hat, wo der Sechser sich fallen lässt und dann er in den Druck reinspielt und der Sechser löst es aus dem Druck raus auf. Und das hat man halt nicht mehr gemacht ab dem Moment, wo Höfler nicht mehr auf dem Feld stand, weil es halt Eggestein und Osterhage nicht können. Und gestern wurde man ein bisschen gezwungen dazu. Und welche Überraschung, sie können es immer noch nicht. Es ist auch nicht schlimm.
Ja, sie können es ein bisschen, aber halt nicht so schnell und geschmeidig und so. Und das ist halt, ja, die haben andere Qualitäten, die will ich auch gerne auf dem Feld haben.
Ja. Aber ich habe dir das gestern ja auch auf Blue Sky geschrieben. Also ich glaube, mit Angelo Stiller auf dem Feld gewinnst du das Spiel halt.
Klar. Ja, auf jeden Fall. Also, was heißt auf jeden Fall? Ich glaube, dann kann man auf jeden Fall diese strukturellen Aufbauprobleme lösen. Ist halt interessant, weil tiefe Ballzirkulation ist halt das Freiburger Ding irgendwie, das, was sie gut können. Das ist das, was eigentlich in fast jedem Spiel funktioniert, wo Leute danach sagen, boah, wie langweilig ist das denn? Hier Lienhardt, Ginter und Atobolo spielen sich die ganze Zeit den Ball hin und her und warten darauf, wann sie guten langen Ball spielen können. Jetzt hat er ausgerechnet, dass man nicht funktioniert. War schon interessant.
Ich glaube, man braucht halt langfristig eines der beiden Muster, also eine von zwei Lösungen. Entweder du brauchst einen Zentrumspieler, mit dem du das machen kannst, oder du brauchst ein bisschen die taktische Option Dreierkette, die jetzt irgendwie zuletzt auch nicht da war. Aber wenn du halt einen Abwehrspieler noch mal mehr hast, ist echt die Frage, ob dein Gegner das so konsequent macht, weil du dann schon noch mal deutlich mehr Risiko hast, wenn du das Pressing so anlegst.
Aber es ist wirklich, mit Dreierkette nimmt man Atobolo aus dem Aufbau schon sehr stark raus.
Ja, spiel halt also, Viereraufbau mit Atobolo. Oh, das Wort Vielaufbau haben wir übrigens schon lange nicht mehr im Podcast verwendet und jetzt heute zweimal. Flashback an die Good Old Times,
Das, genau, das Spiel hat, ich meine, wirklich bei Streich hatte man das ja dann hin und wieder, dass man so, man sieht so jede Aufbau, jedes Aufbaumuster sieht man so 2-3 Mal und dann ein anderes und dann ein anderes, bis halt irgendwas funktioniert. Hat man ja ehrlicherweise in diesem Spiel auch, ne? Also es gab auch unterschiedliche Aufbaumuster, wo ich das Gefühl hatte, sie probieren sich am Anfang durch, was dann gut funktioniert, und dann hat halt leider nichts so richtig dominant gut funktioniert. Das ist halt manchmal so, weil der Gegner das ganz gut, also auf alles eigentlich eine ganz gute Antwort hatte.
Ja, um jetzt kurz in die gute Pilsener Phase zu kommen, ich war dann auch ein bisschen genervt von Freiburg, weil, also irgendwie haben auch nicht alle mitgeschnitten, was jetzt Phase ist. Also es gibt diesen einen Pilsener Gegenangriff, wo Atubolu einfach keine andere Passoption hat, als den flach durchs Zentrum auf Grifo zu spielen. Und Grifo dreht sich weg und ist einfach nicht bereit für einen Pass. Und in der Situation, wo du weißt, der Ball muss häufig ins Zentrum, dann muss ich einfach bereit dafür sein, dass ich den vielleicht kriege, gerade wenn ich in den Raum laufe.
Also Grifo sowieso selten so ein unauffälliges Spiel gesehen. Das fand ich echt krass. Ich meine nicht, dass Scherend reinkommen wäre und dann irgendwie das aufgefallen wäre. Linker Flügel komplett abgemeldet.
Ja.
Schon krass.
Hättest du es 1-0 abgepfiffen?
Ja, wegen Abseits.
Ich bin ehrlicherweise froh, dass er es faul abgepfiffen hat, dass man auch geben kann, was für mich so ein 50-50-Call ist und deswegen definitiv kein VAR-Eingriff. Und es ist eindeutig, dass jemand direkt vor Atubolus Blickfeld steht, aber ich meine mich zu erinnern, dass man in den letzten Monaten und Jahren ein bisschen mehr drauf geachtet hat, kann der Torwart den Ball überhaupt erreichen, damit man damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das Rodrigo Salazar-Tor direkt nach dem Schalke-Aufstieg in Köln, das war damals so eine riesige Geschichte, wo er den Ball in den Winkel schweißt. Und es steht jemand vor dem Kölner Torwart und es geht deswegen, geht's zurück. Und Atubolu kommt halt niemals an diesen Ball, egal ob da ein Stürmer steht oder nicht.
Also der kommt nicht an den Ball, wenn... Aber ich kann mir schon... Also ich glaube, man könnte halt so argumentieren, dass sein kompletter Bewegungsablauf anders ist, wenn da nicht jemand so direkt vor ihm steht.
Ja,
also
gut.
Das ist so ein bisschen... Es ist nicht so, dass er am rechten Pfosten steht und der Ball in linken Pfosten, also an den linken Pfosten, an den linken Innenpfosten geht, und da dann einer so unbeteiligt in der Mitte steht, sondern das ist jetzt schon deutlich zwischen Ball und Torhüter ist da jemand, wo man sagen könnte, der kommt da in die Nähe oder kann sich besser vororientieren. Das fand ich jetzt schon eigentlich relativ deutlich.
Okay. Ja, ich find's auch okay, letztlich. In der Gesamtheit sind beide Sachen, finde ich, 60% abgreifbar und dann ist es letztlich musst du es dann abfallen. Aber allgemein würde ich sagen, in der Phase, ich war sehr, sehr froh um Atubolu im Tor, weil der auch in diesem Chaos unfassbar Ruhe ausgestrahlt hat. Also er hat das, finde ich, immer mal wieder, dass dann Bälle so kurz aus den Händen und er sie dann nochmal nachgreifen muss. Und gerade dadurch, dass man so geschwommen ist, hat es mir extrem gut getan. Er hat alles, was er da gehalten hat, entweder er kam nur noch mit den Spitzen dran und musste den einen zur Ecke landen, denken, und den Rest, der war einfach fest in seinen Händen. Und das strahlt, finde ich, immer was aus.
Ja, super Spiel von ihm. Wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Was lange Bälle angeht, noch nicht perfekt und so, aber ansonsten alles echt richtig gut.
Wenn wir bei Schiedsrichtern sind, ich finde, Samson Tue darf sich für den Fallrückzieher in Osterhages Gesicht. Osterhage geht ein bisschen mit dem Kopf entgegen. Das rettet ihn, glaube ich. Weil selbst wenn Osterhage mit dem Kopf oben bleibt, trifft er ihn vor dem Gesicht und dann ist es wahrscheinlich rot.
Und ich weiß aber eigentlich auch nicht, ob dieses mit dem Kopf dagegen gehen, ob das reicht eigentlich. Also ich musste schon auch die ganze Zeit an diese Mansambi-Szene denken, wo ich das Gefühl habe, also Mansambi ist so klar vor dem anderen Spieler. Also er springt so hoch, um den Ball abzufangen und dann streichelt er ihn eigentlich mit seiner Fußaußensohle an der Backe, und das sieht gefährlich aus, aber so, da ist eigentlich nichts. Und der andere, also der Fallrückzieher ist halt einfach, genau, ist halt Fallrückzieher ins Gesicht. Das weiß nicht, finde ich krasser eigentlich.
Ja.
Aber gut, ja.
Ich würde gerne, bevor wir in die zweite Halbzeit gehen, noch kurz über die beiden Freiburger Außenverteidiger sprechen, weil es, finde ich, für mich auch ein bisschen zur Aufbauproblematik gehört. Ich fand die beide wirklich nicht gut gestern. Günther hatte noch ein paar Tiefenläufe, die in Ordnung waren, aber wenn auch nicht mehr mit der Dynamik wie früher. Das ist eindeutig so. Aber so hart. Wie oft Günther gestern an der Seitenlinie angespielt wurde und wirklich keine, also überhaupt nicht wusste, was er damit machen soll und dann Lienhardt in eine Sekunde zu spät anspielt und dadurch Lienhardt und in der Drucksituation bringt, wo es dann Einwurf für Pilsen gab. Kübler hat es nicht gemacht mit Günther, sondern dann immer wieder probiert, den lang zu spielen und er war fast immer im Seitenaus. Das war rough gestern. Also bei beiden ist vielleicht die letzte Saison.
Also ich hoffe ja, dass denen das bewusst ist, aber sie denken, wir spielen es jetzt trotzdem, um uns schon mal für nächste Saison auf Yilmaz einzuüben, dass man da im Linksverteidiger Bälle geben kann und der macht dann was Krasses damit. Ich finde das eigentlich immer schon bei Günther, dass die Aufbausachen, also wenn der da gespielt wird und dann muss der so aufdrehen nach links, ne? Also der nimmt den Ball meistens an, so dass er ihn zum Innenverteidiger zurückspielen muss und muss dann die Hüfte aufdrehen. Und als Linksfuß kann er den Ball dann halt eigentlich auch nicht perfekt die Linie entlang spielen, sondern muss da eigentlich so nach innen. Und das finde ich immer eine ganz heikle Situation so, weil er macht da jetzt nie was total krass Gutes. Ja. Sondern, ich meine, seine große Stärke ist das Timing beim Linie runterlaufen und früher war es seine Schnelligkeit und dann, dass man halt aus dem Vollspeed heraus irgendwie eine vernünftige Flanke nach innen bringen kann, das können halt auch nicht alle. Aber dieser Speed geht halt verloren, das hat man dann doch krass gesehen, einfach bei den Sprints, die er da angesetzt hat. Wahrscheinlich ist er ja immer noch doppelt so schnell wie wir beide zusammen, aber
gut, ich habe nicht den Anspruch für mich, Bundesliga-Fußball zu spielen.
Ja.
Ich will gleich noch über den Matanovic-Adamu-Wechsel reden, aber anhand von Günther können wir gerne kurz erst über die Matanovic-Chance reden. Weil für mich ist das, also ich glaube, da wäre auch mehr entstanden mit einem Günther von vor 5 Jahren, weil es ist ein cooler Tiefenlauf, den er im richtigen Moment anbietet. Aussage spielt ihn auch gut, also ist auch ein weites Passfenster, muss er auch spielen, aber spielt den auch gut mit einem guten Tempo. Und Günther ist aber, also ich glaube, früher hätte er noch ein bisschen mehr mit der Dynamik tatsächlich dann das Tor bedroht und dann den Abwehrspieler dazu gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Und dann hätte Matanovic wahrscheinlich ein bisschen Ruhe gehabt für einen Abschluss. So muss er ihn halt so halb zurücklegen und Matanovic muss ihn dann auch direkt nehmen, dann war es nicht so gefährlich. Aber schöner Angriff eigentlich.
Voll.
Gutes Muster.
Und Matanovics Abschluss hat mich eigentlich an sein Tor gegen Stuttgart erinnert.
Ja.
Das war von noch weiter weg, aber dieses so direkt den Ball an einem Bein vorbeilaufen lassen und dann mit dem rechten Fuß dann, ne, direkt aufs Tor zu ziehen, fand ich auch richtig gut. Ja.
Aber hast du den Matanovic für Adamu-Wechsel verstanden?
Nee, habe ich nicht richtig verstanden. Also natürlich dachte ich dann, warte mal. Ich meine, wir haben doch oft genug darüber gesprochen, dass lange Bälle, dass Adamu damit jetzt eigentlich nicht schlechter ist, als Matanovic lange Bälle festzumachen. Deswegen fand ich das so ein bisschen komisch und ich fand Adamu einen der besseren Spieler.
Ja.
Und dann dachte ich aber halt, na gut, wahrscheinlich will man Matanovic halt auch irgendwann mal so ein bisschen die Chance geben.
Genau, also, das war auch meine Überlegung. Es gibt halt keinen richtigen Platz im Team dann. Du hättest natürlich die Möglichkeit gehabt, du spielst einfach ausnahmsweise mal beide und siehst dann zum Beispiel Yuito da schon raus, der, ich finde, in der ersten Halbzeit gegen den Ball ein wirklich gutes Spiel gemacht hat, aber mit dem Ball wirklich nicht glücklich war. Oder, ich meine, selbst wenn du ihn drin behalten möchtest, ziehst du ihn auf rechts für Beste, den ich zwar gut fand gestern, aber der halt durch die Dingchi und Irie-Verletzung aktuell auch wirklich alles durchspielen muss.
Ja.
Ich fand wirklich die Adamu-Auswechslung, ich war nicht glücklich damit. Aber gut. Fand aber auch kein schlechtes Matanovic-Spiel. Das war jetzt kein außerordentlich gutes Matanovic-Spiel, aber echt einige ganz ordentliche Aktionen.
Ja. Also die Einwechslung fand ich gut, die Auswechslung fand ich dann nicht so gut. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Ich fand es auch okay, dass er zur Halbzeit so einen Wechsel macht. Dann hat man irgendwie jemanden schon drin und hat dieses Wechselfenster aber nicht verbraucht. Das gefällt mir eigentlich, dass man da halt so ein bisschen herum experimentiert.
Genau. Ja, mit dem zweiten Wechselfenster kommt Scherhan für Grifo. Und kurz danach fällt fast das 1-0, weil Yuito im Aufbau einen ganz miesen Fehlpass spielt. Ich hatte Vibes von Memedi gegen Liberec, muss ich gestern auch direkt schreiben, auch gegen tschechisches Team. Pilsen stellt sich zum Glück dann nicht gut an in der daraus entstehenden Kontersituation.
Jetzt kann man vielleicht noch einmal ganz kurz sagen mit diesem Liberec-Spiel 2013, was halt so witzig ist, weil der Schuster ist halt auch noch dabei und Günther steht aber auf dem Platz und Ginter steht auf dem Platz. Das ist schon, ja, schon cool, dass es da noch Spieler gibt, die da jetzt dabei sind. Ich meine, mit Ginter ja auch jemanden, wo ich mir vorstellen kann, dass er in 2-3 Jahren auch noch dabei ist.
Ja, und einer dieser Spiele wird dann auch eingewechselt. Höfler und Mansami kommen nämlich für Eggestein und Juito.
Aber war Höfler auch schon da?
Ja, Höfler war auf jeden Fall schon im Kader. Stimmt. Ich weiß nicht, ob er gespielt hat. Was würdest du, also Scherend haben wir vorhin schon gesagt, auch wenig Impact. Höfler, Mansami schon Impact, oder?
Ja, das denke ich. Also das fand ich auch, dass Höfler und Mansami hatten Impact. Mansami hatte ja auch die einzige wirklich große Chance. Ist das eigentlich ein Ballgewinn?
Es ist so auch so eine Halbumschaltbewegung. Osterhage spielt den Ball, fand ich schwieriger als den auf Günther, spielt den auch wieder mit einem guten Tempo, sodass Mansami ihn mitnehmen kann. Und dann, ich finde auch, Mansami hat ein bisschen Glück, weil der Ball springt ihm weg und er springt ihm aber gerade glücklich am Verteidiger vorbei. Er hat dann auch die Dynamik, um hinterher zu gehen. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Wiegel ist tatsächlich 2,5 Meter. Und ist für mich auch mit ein Grund, warum er da mit den Fingerspitzen drankommt, weil der fliegt halt sonst echt sauber Richtung Eck.
Absolut geile Parade und ich meine, er lenkt ihn ja auch nur an den Pfosten. Also und hier von Mansami wieder alles richtig gemacht und du hast recht, das mit dem Glück, aber das ist halt dieses Mansami-Glück, so dribbelt der einfach, ne? Also wirklich, dass man denkt, der weiß selber nicht, was er in den nächsten 2-3 Schritten machen wird, aber genau das macht es halt so dermaßen unberechenbar und er ist halt dann in diesem Chaos einfach besser als der Gegenspieler und deswegen kommt er auch sehr häufig durch. Ja, und der Schuss war super. Und dann hält er den. Ich dachte, krass. Also ja, weil sonst wäre es halt wirklich durch individuelle Klasse gewonnen worden, das Spiel.
Wie fandest du Höfler?
Okay, also ich habe es mir dann fast noch ein bisschen dominanter vorgestellt, weil früher war halt der Unterschied mit und ohne Höfler so stark, dass er sich dann stärker im Spielaufbau einfindet. Aber war gar nicht so extrem oder hat's, also ich meine, ich mache gerade die Bälle auf, angekommene Pässe, 100% in der Gegnerhälfte und auch in der eigenen Hälfte, aber es sind halt 4 von 4.
Ja, okay.
Da hat genauso viel Zweikämpfe gehabt wie Pässe. Ja, also krass, so wenig dachte ich gar nicht. Der war doch schon einige Zeit auf dem Feld, aber Freiburg hatte halt auch nicht mehr so viel Ballbesitz, aber 4 Pässe war jetzt echt wenig, ja, das ist ein. Ja, wie haben sie dir gefallen?
Ich bin ehrlich, das war dann die Phase des Spiels, in der ich nicht mehr sonderlich aufmerksam zugeguckt habe, weil ich nebenher Abendessen zubereitet habe. Ich fand es aber auch okay. Ich fand auch beide Wechsel logisch. Ich glaube, ich hätte in einer idealen Welt, weil ich dann in der zweiten Halbzeit Osterhage nicht mehr ganz so gut fand, auch wenn er in der 74. die Chance nochmal vorbereitet und so. Aber ich glaube, ich hätte eigentlich gerne Höfler neben Eggestein gehabt, verstehe aber auch voll, dass man Eggestein jetzt auch mal eine Pause gibt. Der spielt ja wirklich eigentlich jede Minute durch.
Ja, genau. Beste und Eggestein sind die beiden, die halt ein bisschen übertrieben viel spielen. Eigentlich Lienhardt und Ginter auch, ne?
Ja. Ja, voll. Und dann ist aber tatsächlich passiert eigentlich nicht mehr so viel. Es gibt die eine Dorosinmi-Chance, wo Günther ihn ganz übel verliert am zweiten Pfosten und er dann nach einer Flanke den freien Schuss kriegt. Günther muss dann kurz danach aus.
Ja, ganz kurz zu dem Schuss, weil ich das auch sagen würde, das ist eigentlich die krasseste Chance, oder? Die es
ja, voll.
Gibt. Und ja, da kommt er absolut frei zum Schuss und ich fand es eigentlich auch interessant, weil Atubolu, die Flanke kommt aus Atubolus Sicht von rechts und kommt dann halt nach links und er läuft eigentlich nicht so komplett durch nach links, sondern es steht relativ mittig, obwohl der Schuss dann ja halt weit von rechts kommt, aber das ist genau gut irgendwie für diesen Schuss, weil der Stürmer will halt gegen die Laufrichtung schießen und schießt den perfekten Atubolus Arme.
Und ich glaube auch, das wäre jetzt so mein persönliches Empfinden, dadurch, dass er ja weiß, der Stürmer muss ihn Volley nehmen, den kriegst du ja fast nicht ins kurze Eck geschweißt. Ja. Also muss schon.
Ja, genau, wegen der Hüfte, ne? Da müsste man so komplett zur Seite. Also ich finde es aber richtig gut und das manchmal wirkt Atubolu, finde ich, etwas behäbig.
Ja.
Und langsam, wenn er von links nach rechts muss. Aber genau in solchen Szenen finde ich es halt so gut, dass er diese Ruhe hat. Also, dass man halt da nicht als Torhüter dann fast über den Pfosten hinausrennt, weil man von links nach rechts muss, sondern dass man eben früh genug fertig ist mit der Bewegung, um dann auch in die Torwartaktion zu kommen und ja, nicht am Ball vorbeirennt. Das ist halt sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, das hat man in vielen Szenen in diesem Spiel gesehen, dass Atubolu da ja halt diese Ruhe ausgestrahlt hat.
Ja, ich möchte noch kurz was über Treu sagen, weil gerade dadurch, ich finde Makengo und Günther aktuell beide nicht so toll in Form. Mhm. Und ich kann mir Treu mit Grifo vorne dran nicht vorstellen. Ich glaube, die stehen sich ein bisschen im Weg rum, bei dem, was beide machen wollen mit Ball. Aber gerade mit Scherhand, der gerne an der Linie ist, glaube ich, fände ich Treu ganz spannend, auch im Aufbau, weil man da jemanden hat, der einfach von sich aus eigenem Antrieb da in den Halbraum gehen könnte. Osterhage kann dann im Zweifel auch Breitengeber sein. Ist ja eh häufig auch im Spielaufbau. Ich glaube, da könnte es ganz coole Muster geben. Gerade wenn, ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist Makengo auch am Sonntag schon wieder fit, dann stellt sich die Frage wahrscheinlich gar nicht. Aber sollte muskuläre Probleme, kann er auch einfach immer mal wieder sich länger ziehen. Glaube ich schon, dass Treu eine Option sein kann. Da hast du halt gar keinen Backup für Kübler, wenn sich's bei Rosenfelder länger zieht. Das,
ja.
Höchstens Ockbus ist dann doch weiter, als es aktuell scheint. Aber ja.
Ja, ich weiß, ich meine, bei Ockbus, das hat ja Schuster schon mal gemacht, den einfach so reingeworfen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch nochmal macht, obwohl es eigentlich krass wäre, weil ich meine, man hat mit Kübler, Rosenfelder und Treu drei Rechtsverteidiger.
Ja.
Deswegen, ja. Hey, einfach versuchen. Ich glaube, da dürfte nicht so viel passieren. Wenn Günther jetzt gegen Mainz startet, kann ich mir eh auch nicht vorstellen, dass er nochmal 90 Minuten durchspielt. Ich meine, der ist jetzt auch mit Krämpfen ausgewechselt worden und so. Ja. Das ist leider, ja, ich glaube auch, der wird eher so eine Rolle bekommen wie Höfler oder so nächstes Jahr.
Ja, vielleicht überrascht uns auch, aber ich habe auch das Gefühl, es geht eher dahin. Ja.
Ist jetzt auch schon länger so einfach. Seit dem Armbruch hat er, glaube ich, nie diese Spritzigkeit zurückbekommen.
Haben wir noch einzelne Spieler, über die wir nicht gesprochen haben? Ich glaube nämlich eigentlich nicht.
Ja, Ginter und Lienhardt haben mir gut gefallen. Beim 0:0 kann man ja sagen.
Voll. Lienhardt ein bisschen weniger, wobei der, wie gesagt, ich finde, er wurde auch häufig in Situationen gebracht, wo er dann doof aussah. Aber letztlich in der reinen Verteidigungsarbeit beide voll gut.
Ja. Vielleicht könnte man Anthony Jung noch mal kurz ansprechen, weil ich auch dachte, ob Ginter und Lienhardt mal eine Pause bekommen, einer von beiden. Und ja, den hat man ja früher in der Saison ein bisschen mehr reingeworfen und dann hat er einmal dieses Spiel gehabt mit den Missverständnissen. Und jetzt hat er irgendwie gar keine Spielzeit mehr bekommen. Oder ich dachte vielleicht auch als Linksverteidiger, wäre nämlich auch eine Option gewesen.
Ja, wobei, ich weiß halt nicht, also er kam ja rein Basel und Hoffenheim, weil Lienhardt dann noch angeschlagen war und Rosenfelder halt noch nicht führt. Deswegen, also wenn Lienhardt und Ginter gesund waren, haben wir bis auf Rosenfelder in München noch kein einziges Mal nicht Lienhardt Ginter gesehen. Deswegen, ja, weiß ich nicht, ob das was über Jung aussagt.
Streichsche Wahrscheinlichkeitsrechnung, je häufiger irgendwas passiert, desto wahrscheinlicher wird es, dass es irgendwann mal, ja, dass einen der beiden ausfällt. Bei Belastung ist es ja sogar ein bisschen so, ja. Ja. Naja, Spieler des Spiels ist relativ klar, oder?
Ja, also Nick hat Höfler geschrieben, aber ich glaube aus Trotz. Also für mich ist Atubolu.
Ja.
Genau, für Julian, Paddy und Alex auch.
7 Paraden. Keine der Paraden war jetzt so, dass man sagen würde, unfassbar, wie hat er denn den bekommen? Aber du hast es schon gesagt, sehr ruhig. Und das ist schon gut. Was würdest du sagen, welche Torwartleistung hat dir besser gefallen? Atubolu oder Wiegele?
Ich glaube Atubolu. Also Wiegele hatte die krasseste Parade, definitiv. Aber ich glaube, Wiegele hatte nur die eine, die so richtig gut war.
Und 6 Paraden steht da auch.
Ja, aber ich glaube, also was war der eine von Günther, der nicht wirklich deutlich war, der von Matanovic kam mitten aufs Tor.
Eggestein.
Ja, aber auch der, also ich fand den Rest fand ich alles nicht so beeindruckend und Atubolu hatte schon ein, zwei, die ich schwieriger fand. Aber ja.
Mir hat Atubolu auch besser gefallen. Aber jetzt fällt mir gerade ein, mit der Eggestein-Chance und der Adamo-Chance hatte man mal wieder 2 Abschlüsse nach langem Einwurf Lienhardt. Muss man auch mal festhalten, weil hier so viel geschimpft wird über die langen Einwürfe von Lienhardt. So. manchmal passiert was draus.
Ja, also ich glaube, die ganz grundsätzliche Logik ist ja auch allen klar. Man versucht, so oft wie möglich in den Strafraum zu kommen und dann denkt, das ist so ein bisschen die Steffen-Baumgart-Schule. Deswegen flanken Steffen-Baumgart-Teams ständig aus dem Halbfeld, weil wenn der Ball häufig in die Box fliegt, in der Box kann immer was passieren. Ich find's einfach ein bisschen langweilig. Ich ja. Gucke auch Steffen-Baumgart-Fußball nicht gerne.
Ja, gut. Die meisten gucken Steffen Baumgart, obwohl, ich meine, früher bei Paderborn so war es richtig geil, ne? Ja.
Voll. Wollen wir das Spiel zumachen?
Ja.
Also, was man vielleicht tatsächlich letztlich sagen, also der Punkt ist schon eher glücklich. Also es sind 1,3 zu 0,9 Expected Goals. Ich würde sagen, Freiburg ist eine halbe Stunde die deutlich bessere Mannschaft und dann ist man von den restlichen 60 Minuten eher konstant die etwas schlechtere Mannschaft, hat noch die große Mansami-Chance, aber ja, ich glaube, man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren über den Punkt.
Und man kann aber auch sagen, auswärts bei einer gut organisierten Mannschaft waren meine Erwartungen etwas höher, aber ich bin jetzt auch nicht bodenlos enttäuscht oder so. Und ich denke dann schon auch, also ein Unentschieden, es fühlt sich ja manchmal so ein bisschen langweilig an, aber es fühlt sich besser an, als zu verlieren. Das darf man dann auch nicht vergessen, ne? Also weil ich das Gefühl hatte, es wird so sehr viel gemeckert wieder.
Voll.
Man darf auch meckern.
Ja, ja. Also man ist jetzt Vierter in der Euroleague-Tabelle. Punkt und Tor gleich mit Real Betis, die auch 8-3 Tore und 11 Punkte haben. Vor einem in der Tabelle stehen mit jeweils 12 Punkten Lyon, Midtjylland und Aston Villa. Genau.
Sag mal, die Top 4, was du sagen würdest, wer gewinnt die Euroleague am Ende?
Am wahrscheinlichsten.
Welche vier Teams?
Für mich wäre das, also auf jeden Fall Aston Villa ist mit vorne dabei. Für mich ist die Roma immer noch mit vorne dabei, auch wenn die zu Hause gegen Pilsen verloren haben. Real Betis für mich ein bisschen. Und ich glaube dann tatsächlich Stuttgart.
Scheiße, dass du es gesagt hast jetzt. Ich würde es nämlich auch sagen. Ich finde es richtig bitter, aber kann mir auch vorstellen, dass Stuttgart die Euroleague gewinnt.
Ich weiß nicht, ob Stuttgart genug Kaderbreite dafür hat. Ich finde die schon in manchen Positionen ein bisschen dünn aufgestellt, aber wenn die gesund sind und mit der ersten Elf spielen, sind die schon sehr, sehr gut. Das Spiel habe ich auch ein bisschen noch gesehen. Die erste Halbzeit gegen bei den Go Ahead Eagles. Die witzigerweise Aston Villa die einzige Niederlage zugefügt haben. Aber Stuttgart ist gestern da sehr drüber gerollt. Das 4-0 war, das war sehr beeindruckend.
Ist aber das erste Mal, dass sie so richtig überzeugt gut haben, genau, in der Euroleague, ne?
Ja. Ja, es ist alles noch sehr, sehr eng zusammen. Also Platz 9 hat 10 Punkte, der dann nicht mehr für die direkte Qualifikation. Platz 25, wo man dann komplett raus wäre aus der Zwischenrunde, hat 6 Punkte. Das halte ich, also, dass man in den Top 24 abschließt, halte ich für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Da reichen sogar die 11 Punkte wahrscheinlich. Ja. Aber man hat halt tatsächlich, wahrscheinlich reichen 4 bis 6 Punkte dürften reichen, um in den Top 8 zu bleiben. Und das ist schon ein Ziel, das man sich jetzt setzen sollte, weil man sich damit tatsächlich extreme Belastungen im Januar und Februar sparen könnte. Das wäre schon ein großer Luxus.
Ja, aber man kann sagen, hier die AS Rom ist auf Platz 15 mit 9 Punkten. Das bedeutet, also man ist nur 2 Punkte vor Platz 15. Das ist schon eng mit dem 8. Platz.
Ja, also ich meine, also spielen zwischendrin auch gegeneinander und so, aber das ist ja, genau. Ja.
2 Punkte lässt sich aber, genau, lässt sich ja, halt in einem Spiel aufholen. Ne?
Aber halt nicht das alle, die drunter sind, können gleichzeitig überholen, das war, was ich sagen wollte, genau.
Ja, ja.
Genau.
Jo, wollen wir trotzdem noch geil, ne? Euroleague.
Hey, voll. Bester Wettbewerb.
Ja. Voll.
Wenn ich sehe, wie Frankfurt sich in der Champions League anstellt, ist alles gut gelaufen.
Oh, es wäre so schlimm geworden. Es wäre so schlimm geworden, Champions League.
Aber wir hätten in der Champions League Klatschen bekommen mit Litz Doan im Team. Das wäre für mich ertragbar gewesen.
Ja, ja.
Aber wenn ich das den Frankfurtern sage, dann fühlen die sich trotzdem nicht besser, dass sie jetzt Klatschen kriegt mit Litz Doan.
Ja, irgendwie nicht, ne? Aber ich frage mich auch, wie das für Doan ist, wenn der jetzt sagt, oh, ich will Champions League spielen. Und dann geht man da hin und wird immer so verprügelt. Ob dann dieses eine Spiel gegen Galatasaray einem reicht, naja, gut. Muss er selber wissen. Ja, und ich dachte eigentlich noch, wenn man, also Conference League, ich denke eigentlich, also der Gedanke ist mir letztens gekommen, als ich dachte, vielleicht reicht der Platz 8 nächstes Jahr für die Conference League. Und das ist ja so ein Wettbewerb, wo man finanziell halt, glaube ich, so fast gar nichts bekommt, tendenziell draufzahlt.
Ja, wobei so groß ist der Unterschied gar nicht zur Euroleague. Also es ist jetzt auch nicht toll, aber es ist jetzt, ich glaube, wenn man ein Stadion regelmäßig voll macht und so, was Freiburg europäisch immer machen würde, ist das voll okay.
Es passt das bei dir?
Ja, sorry, da war ein bisschen Kindergeschrei im Hintergrund. Ich hoffe, man hat das nicht gehört.
Ja. Die Conference League ist der Wettbewerb, wo ich sagen würde, es für mich am wahrscheinlichsten, dass Freiburg irgendeinen Titel gewinnt.
Ich dachte, wir gewinnen die Euroleague dieses Jahr.
Das glaube ich nicht.
Alright, wollen wir Thema Conference League, ich wollte es schon nach dem Bayern-Spiel machen, wollen wir noch kurz über Mainz sprechen?
Ja, Mainz hat nämlich in der Conference League gespielt.
Und verloren, 1-0 bei Omonia Nicosia.
Wie uns beigebracht wurde auf Blue Sky, mussten die nämlich in die Walachei.
Ja.
Und haben dort gespielt.
Es ist, also in Mainz ist wirklich ordentlich Druck drin jetzt. Zentner gestern verletzt ausgewechselt. Ich weiß nicht, ob das fürs Wochenende noch so ist. Nelson Viper suspendiert, nicht im Kader, wegen Trainingseinstellungen. Die Mannschaft hat sich nach dem Spiel mit den Fans angelegt, vor dem Gästeblock.
Geil.
Bo Henriksen ist tatsächlich eine Niederlage in Freiburg davon entfernt, glaube ich, dass das vorbei ist. Und Mainz kommt ohne Amiri und Chor und eigentlich ist wirklich alles eingerichtet, um die da richtig reinzureiten. Und ich habe das.
Ja, ich weiß. Das ist gerade dieser Aufbau.
Ja, Freiburg wird es hundertprozentig verkacken.
Ja, naja.
Ja. Nee, wie ist dein Gefühl bei Mainz?
Ja, jetzt, wo du es so sagst.
Wie groß ist, also was kriegst du beim Wettanbieter, wenn du auf 0-0 tippst? Für 1 Euro, 1 Euro 1?
Ja, wahrscheinlich Dreierpack Viper, wird in der 80. eingewechselt. Und dann ist alles wieder gut danach. Krass eigentlich, hätte schon gedacht, dass Viper irgendwie, dass das eine gute Story wird. Wir hatten über Mainz, habe ich schon oft das Gefühl, ey, die kommen so krass über Intensität. Das ist halt ein bisschen wie Heidenheim unter Schmidt. Auch früher wie Freiburg unter Streich. Dass da Doppelbelastung einfach super heftig ist. Ich habe mir die Aufstellung angeguckt und dachte, oh, die rotieren aber krass. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich so viel Rotation ist oder ob die halt mit den ganzen da waren auch ein paar krank und so, ne?
Ja, also Mwene ist angeschlagen. Da wird aber wahrscheinlich am Wochenende Kawasaki spielen. Der war nämlich ganz gut die letzten Wochen. Amiri ist raus, dann wird wahrscheinlich Maloney neben Sano spielen. Das ist jetzt, mal schauen. Und vorne haben sie halt durchrotiert. Also ich denke, da sieht man am Wochenende dann ganz normal Hollerbach, Lee und keine Ahnung.
Ja, Nebel. Genau, Nebel eingewechselt, Lee haben sie eingewechselt, Sano haben sie eingewechselt, Hollerbach ist komplett auf der Bank geblieben.
Genau, der Costa wird am Wochenende auch spielen. Das ist schon immer noch eine ordentliche Mannschaft, aber da funktioniert aktuell sehr wenig. Und also ich habe ja letztes Jahr schon die ganze Zeit gedacht, nach der krassen Rückrunde und so wie Bo Henriksen auftritt, das muss irgendwann abnutzen, dieses reine die ganze Zeit anschreien und die ganze Zeit irgendwie drüber pushen. Ich weiß nicht, ob der Punkt jetzt einfach erreicht ist oder ob es an was anderem liegt. Ich hoffe einfach tatsächlich, dass Freiburg das am Sonntag bestrafen kann.
Ja, also ich denke wirklich, der einzige Punkt, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist, dass die scheinen mir halt doch ein bisschen rotiert zu haben im Gegensatz zu Freiburg. Und das kann ja auch immer ein Zeichen dafür sein, dass die sich schon ganz gut vorbereiten auch
auf das Freiburg-Spiel. Wobei die jetzt jedes Conference-League-Spiel gemacht haben, die haben immer extrem durchrotiert.
Ja, okay. Ja. Hey, und ohne Amiri und ohne Chor, Burkhardt ist halt nicht mehr da, weil das war eigentlich auch der Punkt, warum die letztes Jahr so gut waren. Ne? Ich meine, diese intensive Spielweise ist eigentlich genauso wie bei Union. Das ist ein super Fundament. Und wenn du dann halt noch ein oder zwei so krasse Spieler drauf hast, das kennt man ja auch von Freiburg früher, ne? Also Fundament ist immer gut, man spielt's, aber dass das für die Europa League reicht, dafür braucht man halt ein, zwei Ausnahmespieler. Das waren halt letzte Saison Amiri und Burkhardt und jetzt ist Burkhardt weg.
Ja.
Und jetzt ist halt nur noch ein Ausnahmespieler da und das reicht einfach nicht so gut für die Bundesliga dann.
Für mich wird Schlüssel sein, ich denke, dass Scherhardt startet, auch wenn es jetzt auch nicht super war gestern, aber ich glaube, gegen Mainz, man muss auf jeden Fall Spielideen entwickeln, die nicht drauf hinauslaufen, dass man lange Bälle schlagen muss, weil das ist das Einzige, wo die Dreierkette dich so richtig auffressen kann. Hm. Ich glaube, du musst zwischen äußerem Innenverteidiger und hinterm Schienenspieler in die Tiefe kommen und das könnte ich mir mit Scherhardt und Beste schon ganz gut vorstellen. Ich glaube auch, dass Ginter und Nienhardt gegen Mainz mehr Ruhe im Aufbau bekommen werden, dass das jetzt gestern passiert ist. Ja, ich weiß nicht, es wird Sonntag 19:30 Uhr, es wird kalt in Freiburg, beide kommen aus einer europäischen Woche, beide kommen aus einem Auswärtsspiel europäisch, also das wird mit Sicherheit kein, uns hören hier wahrscheinlich keine Nicht-Freiburg-Fans, aber ja. wenn Nicht-Freiburg-Fans oder Mainz-Fans am Sonntag um 19:30 Uhr The Zone anschalten, um Bundesliga zu gucken, ihr seid selber schuld, ihr hättet es besser wissen müssen.
Das stimmt, ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Obwohl, ich meine, es kann auch sein, dass Mainz so ein bisschen auseinanderbricht. Das wäre natürlich voll geil.
Ja, voll.
Das bräuchte ich eigentlich auch mal wieder so. Ja, aber du hast schon recht. Ich sehe eigentlich diese langen Bälle auch schon vor mir.
Das, ja.
Also Mainz läuft halt an nach vorne und Atubolu haut das Ding lang und dann geht's halt um diesen Kampf um zweite Bälle in der Mitte. Das ist halt schon ein Ausfall von Chor und Amiri echt Gold wert.
Ja, hast du ein Gefühl, wie wir aufstellen? Also wir.
Patrick Röttele auf links.
ich dachte so schnell, wie sie beim Wittmann wäre ich auch noch.
Alex in die Mitte.
Ja, safe.
Ja, Scherhand ist eine gute Idee. Ich denke mal, dass man Mansambi geschont hat.
Ja.
Und der wird wieder von Anfang an spielen. Neben Eggestein, denke ich.
Ich denke auch.
Und ich glaube, Adamu fängt von Anfang an. Oder Höhler mal wieder?
Ich könnte mir vorstellen, dass man Höhler Adamu spielt, wenn man Mansambi Eggestein spielt. Und genau, also Mansambi wird sicherlich starten. Vielleicht spielt man noch Eggestein Osterhage und Mansambi davor und dann halt nicht Höhler Adamu. Genau. Aber ich glaube, dass Yuito eine Pause bekommt und eher von der Bank kommt.
Und Außenverteidiger habe ich ein bisschen Angst, dass man nochmal Kübler und Günther sieht, weil man treu für Günther einwechseln möchte, früher oder später.
Es kommt tatsächlich halt am Gesundheitsstatus Rosenfelder Makengo an, würde ich sagen.
Ja. Kannst du dir vorstellen, also ich meine, womit man auch ein bisschen rechnen kann, ist, dass ein, zwei Spieler vielleicht auch einen Schlag abbekommen haben oder so. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn hier noch irgendwie gesagt wird, Ginter fällt aus oder so. Das wäre natürlich voll scheiße, aber
ja.
So Nachrichten können jetzt halt auch im November einfach kommen. Ich habe auch das Gefühl, alle in meinem Umfeld sind auch gerade verschnupft.
Ja, voll.
Also. Das kann auch denen passieren.
Ja, es ist, also es gibt ein paar Positionen, die mir einfach ein bisschen Sorgen machen mit der Breite. Also gerade Beste darf halt aktuell wirklich gar nichts passieren. Also klar, Irie kommt jetzt wohl immer näher.
Ja, geil.
Aber ich glaube, dass das frühestens nach der Winterpause so eine richtige Option sein wird.
Ja. Ich freue mich auch echt, Irie einfach nur als Einwechselspieler freue ich mich so richtig.
Voll.
Ja.
Alright.
Gut.
Dann. Vielen Dank.
Ja, danke fürs Moderieren.
Voll gerne. Und wir hören uns hier wieder an dieser Stelle nach dem Spiel gegen Mainz. Bis dahin ein schönes Wochenende und macht's gut. Ciao.
Tschüss.